Hallo zusammen.
Hallöchen, Hallöchen. Hier ist wieder euer Lieblings-ESC-Podcast Euromission. Herzlich willkommen.
Wir berichten live mit Bernhards gefühltem Jetlag aus Köln vom Halbfinale vom Chefsache ESC in einer Bonusfolge.
Ja, genau. Dazu herzlich willkommen. Ihr hört uns außerhalb der Reihe. Wir haben uns das Halbfinale des deutschen Vorentscheides angeguckt, aus unterschiedlichen Perspektiven tatsächlich. Ja, du sagst es schon. Ich war ja erst in der Karibik, letztens Jetlag, jetzt war ich in Köln. Das ist ungefähr anderthalb Stunden von unserem Podcast-Studio entfernt.
Und der Schlafmangel ist der gleiche.
Ja, ich habe es mir ordentlich dort gut gehen lassen, war im Publikum des Vorentscheids. Am Samstagabend habe mir alles angeguckt. Du hast vom Fernseher gesessen und die Tonqualität dort angesehen. Und jetzt haben wir uns verabredet, um über alles zu sprechen, was wir übrigens seit über 3 Jahren machen. Herzlich willkommen an alle, die neu dazugekommen sind. Das sind einige in den letzten Tagen, weil wir schon seit einigen Episoden auch ganz speziell über den deutschen Vorentscheid reden, der riesig ist in diesem Jahr.
Von der Größe auf jeden Fall. Also so viel Shows hatten wir gefühlt seit Lena sucht den eigenen Song oder auch seit, wahrscheinlich ist es der Jahrgang mit Roman Lob gewesen, wo es so viele Shows gegeben hat. Seitdem ist es nicht mehr so. Ist auch irgendwo schön, das nicht nur im ausländischen Bereich zu sehen, sondern auch in unserem Bereich hier in Deutschland, dass wir so viele Shows rund um den Eurovision Song Contest beziehungsweise mit dem Ziel des Eurovision Song Contests haben.
Ja, und wir haben es auch noch nie erlebt, dass das Ganze dann auf RTL zur Primetime ausgestrahlt wurde. Also ganz viele, viele tolle Sachen. Wir haben uns auch schon drüber unterhalten. Für alle, die noch nicht reingehört haben, 2 Bonusfolgen sind bereits online. Könnt ihr euch gerne anhören, was wir über die Kennenlern-Shows gesagt haben, die in der letzten Woche gelaufen sind. Und jetzt haben wir das Halbfinale gesehen und die Finalisten stehen fest. 9 an der Zahl.
Ja, teilweise auch irgendwo überraschend, was manchmal so passiert ist. Ich fand das ein ganz interessanter Aspekt. Wir haben uns im Vorfeld gerade noch drüber unterhalten. Es wurde schon ganz schön ausgesiebt, ne? Und ein oder andere, wo man erwartet hatte, zumindest stand letzter Woche, dass wir die Person garantiert oder die Person im Finale treffen werden, die sind gar nicht dabei.
Ja, genau. Da gab es einige Momente, wo man sich gewundert hat. Und für euch nochmal eben den Ablauf, den wir jetzt machen. Wir gucken jetzt mal ganz kurz, ein paar Minütchen drauf, wie das Halbfinale gelaufen ist und was uns besonders gewundert und überrascht hat. Und dann checken wir tatsächlich auch schon in dieser Folge einige Songs, die es ins Finale geschafft haben. Und das machen wir in den nächsten Tagen. Müsst ihr einfach mal gucken, wann wir veröffentlichen. Machen wir das weiter, sodass wir bis zum kommenden Mittwoch alle Songs einmal durchgegangen sind, die jetzt potenziell beim ESC antreten können. Wir fangen da gleich mit an. Aber erstmal natürlich, Johannes, wie hat dir die Halbfinalshow gefallen?
Ich muss tatsächlich sagen, ich habe früher mal gedacht, das Melodiefestival, das wäre zu kurz, also wenn man sich das anguckt. Diese 6 Songs und dann ist es schon wieder vorbei. Mittlerweile würde ich sagen, 8 fände ich, glaube ich, wäre die perfekte Zahl, weil ich fand 14 jetzt gestern tatsächlich sehr lang, also vom Fernsehen. Ich muss sagen, ich habe es alleine geguckt, das ist aber auch noch was anderes, wenn man es in Gesellschaft guckt oder sowas. Auch auf dem Sofa liegend irgendwo. Und da muss ich sagen, hat sich's doch für mich irgendwo als Zuschauer ein bisschen gezogen. Kann auch sein, dass es einfach nur an mir gelegen hat persönlich. Aber über das Konzept der Show sprechen wir nochmal wann anders. Da wollen wir dann mal genau gucken, wenn die ganze Auswahl gelaufen ist, dass wir das uns intensiver nochmal anschauen. Aber für mich hat sich's tatsächlich gezogen und das fand ich nicht ganz so toll. Muss aber trotzdem sagen, dass so viel Sendezeit für ein ESC-Vorentscheid natürlich toll ist, gleichzeitig. Und man hat ja auch viele schöne Sachen gesehen. So ist es nicht. Also will das nicht zu negativ klingen lassen.
Ja, aber ich kann schon verstehen, was du meinst. Es war natürlich eine sehr, sehr lange Fernsehshow, wie man sie halt aber auch eben aus dem deutschen Fernsehen kennt. Gerade auch von Sendungen in der Primetime, dass es relativ lang dauert. Ich saß ja gestern im Publikum. Schöne Grüße nochmal an alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Es sind ganz viele Menschen auf mich zugekommen, Johannes, habe ich noch gar nicht erzählt, die unseren Podcast auch kennen und hören. Und da wurde ich erkannt, obwohl unser Bild vom Podcast, unser Aufmacherbild ja auch schon so viele Jahre alt ist, bin ich trotzdem erkannt worden, weil ich scheinbar auch sehr gut gealtert bin, nämlich gar nicht. Aber
du bist sogar jünger geworden, Bernhard.
Ja, ja, der ESC, das haben wir auch festgestellt, so eine Mischung aus ESC und einem guten Glas Aperol, das lässt einen dann jünger aussehen. Naja, okay, was ich eigentlich sagen wollte ist, ich fand die Sendung als Gast, als Publikum sehr, sehr interessant. Man hat natürlich nochmal einen ganz anderen Einblick. Man sieht das aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und ich fand schön, dass man so eine Bandbreite an Songs insgesamt auch hatte, die ja alle sehr, sehr unterschiedlich waren, alle von den KünstlerInnen auch selber komponiert wurden oder mitgeschrieben wurden. Und man hat insgesamt ein ganz gutes Feld präsentiert. Mhm. Ich habe tatsächlich, letzte Woche war ich noch skeptisch, aber auch so ein bisschen das Konzept der Sendung jetzt verstanden. Wie gesagt, da müssen wir uns nochmal intensiv drüber unterhalten. Aber man wird ja sehr mitgenommen in den Auswahlprozess, der bei so einem Vorentscheid, der nur eine Sendung hat, ja, da läuft das ja alles im Hintergrund. Da guckt man sich ja vorher die Künstler an, dann gibt es Gesangproben, die haben wir jetzt, wenn man so sagen mag, in dieser ersten Show bekommen durch die Coverversionen, die die KünstlerInnen vorgestellt haben. Und jetzt wurde in dieser Show, ja, wurde ja offiziell gesagt, auch von der Jury, wurden die Songs auf ESC-Tauglichkeit geprüft. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Diese Steps gab es sonst nicht und deswegen gab es aber, glaube ich, auch die ein oder andere Überraschung.
Ja, das stimmt. Und was interessant war, war ja auch bei manchen Künstlern, dass die Songs, die sie vorher präsentiert haben, die auch aus der eigenen Feder stammten, ja manchmal doch auch besser gewesen sind tatsächlich. Und das ist mir aufgefallen bei ein, zwei Künstlern, dass die tatsächlich noch besser sind. Aber wenn ich meinen eigenen Song in Show 1 präsentiere, nehme ich auch den besten Song fürs breite Publikum, den ich je geschrieben habe. Und jetzt muss ich dann einen Song wiederum haben, der zum Veröffentlichungsdatum passt, den ich nirgendwo anders vorher dann gesungen habe. Ist natürlich dann vielleicht auch noch mal schwerer, weil dann muss ich ja den besten Song sozusagen neu schreiben. Mich selbst übertreffen, sozusagen persönlichen Rekord aus Sportlersicht schaffen. Schafft ja auch nicht jeder Sportler bei Olympia dann, wenn es drauf ankommt. Aber sehr interessant, wie dieser ganze Prozess lief. Und tatsächlich fand ich, und darüber haben wir uns auch unterhalten, das war auch deine Empfindung, es wurde teilweise auch strategisch rausgewählt. Beziehungsweise, wir haben es ja gestern gelernt, weitergewählt.
Genau, das ist ja dann vielleicht der Trost. Es wurden ja nur 9 Acts weitergewählt, niemand rausgekickt. Aber letztendlich muss man ja ein Teilnehmerfeld bestimmen fürs Finale. Ich saß ja im Publikum und es gab 2 Acts, die tatsächlich jetzt nicht im Finale sind, wo das Publikum tatsächlich sehr drauf abgegangen ist. Das war einmal die Band From Fall to Spring, die ja sehr harte Töne angeschlagen haben. Das kam im Publikum sehr, sehr gut an. Und ich glaube auch so ein bisschen viral sind die auch in der letzten Woche schon gegangen, hatten so einen kleinen Favoritenstatus, ähnlich wie die Sängerin Cage, die der ja auch attestiert wurde, sie sei die beste Sängerin im Contest. Nur 7 Minuten später war sie raus.
Ja, das fand ich tatsächlich schon sehr krass. Und ich muss tatsächlich auch sagen, wenn es rein um Leistung geht, wenn ich irgendwas Herausstechendes habe, wie vielleicht Cage mit dieser Attitude, die sie irgendwo hat, und vor allem in dieser Stimme, dass es so leicht aussieht und so toll gleichzeitig klingt, unabhängig von ihrem Song, müsste man eigentlich denken, das reicht, um ins Finale zu kommen. Zumindest um einen der letzten Plätze. Auch wenn der Song jetzt vielleicht nicht so mega stark gewesen ist oder auch nicht so ESC-tauglich, müsste man ja sagen, das reicht, um ins Finale einzuziehen. Ich glaube, dass da teilweise auch irgendwo eine gewisse Strategie dahinter ist, welche Kandidaten auch im Finale sich irgendwo so platziert haben. Ich muss tatsächlich sagen, für mich ist absolut vom Fall to Spring, dass sie nicht ins Finale gekommen sind. Rein leistungstechnisch kann ich das nicht nachvollziehen, bin ich da ganz ehrlich. Also sowohl vom Song als auch vom Auftreten als auch von der Performance, für mich am Fernseher, wäre das, wenn ich wirklich nur die 9 Besten ins Finale wähle, No-Brainer gewesen, dass die im Finale stehen. Was mir bei der Jury aufgefallen ist auch, war eine doch deutlich harschere Kritik an den Künstlern und direkt an den Songs nach dem Auftritt, als wir es noch in den ersten beiden Shows gesehen haben. Da war es ja auch schon mal so, dass auch Kritik geäußert worden ist. Es war aber alles noch in einem vertretbaren Rahmen. Hier war es teilweise so richtig schon direkt auf die Nase gestoßen, dass die ersten 5 Sätze, die man sagt, alle komplett negativ gewesen sind. Oder auch, ob das überhaupt zum ESC passt oder sonst was. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, Ich hätte mir teilweise ein bisschen freundlichere Kritik gewünscht. Man hätte das Gleiche, was man sagt, ja auch irgendwo wertschätzender verpacken können. Das hätte ich mir teilweise gewünscht, weil ich glaube schon, dass jeder da sein kleines Kleinod irgendwo präsentiert. Ein bisschen mehr Respekt hätte ich mir gewünscht.
Also respektvoll fand ich es schon. Also ich glaube, dass da eine große Sympathie zwischen Jury und KandidatInnen auch besteht. Und man hat auch gemerkt, dass die auch untereinander in Kontakt waren jetzt in der letzten Woche. Ich glaube, man muss es als großes Gesamtprojekt sehen. Alle, die jetzt in dieses Halbfinale eingezogen sind, haben ja eine sehr, sehr gute Kritik bekommen, als sie sich zum ersten Mal vorgestellt haben. Das fällt vielleicht nicht so auf, wenn man die ersten beiden Shows nicht gesehen hat. Aber jetzt ging es ja, und das fand ich irgendwie doch sympathisch, weil man muss sich ja doch von diesen typischen NDR-Sendungen der letzten Jahre abgrenzen, wo ja auch sehr, sehr viel Positives erzählt wird. Man will den Künstlern ja auch nicht wehtun. Aber hier wurde ja auch sehr viel konstruktiv auch besprochen, weil man ja auch immer gesagt hat, zumindest habe ich das ganz oft auch vom Jurypräsidenten, sagen wir es mal so, Stefan Raab gehört, dass man ja nach dem ESC-Song sucht. Und wenn ein Song oder irgendetwas anderes in der Performance eben nicht nach ESC schreit, dann wurde es eben auch ganz deutlich gesagt. Was ich gut finde, weil nur so ist es dann auch zu begründen, warum man dann manche Acts nicht mitnimmt. Zum Beispiel bei From Fall to Spring zu hart vielleicht, ne? Mit dem großen Fragezeichen, wird das beim ESC funktionieren? Und bei, was ich ja noch interessanter fand, war ja auch so ein kleiner Schockmoment, als die Sängerin Cage dann eben nicht gewählt wurde. Mein erster Moment, und ich bin ja auch seit Jahrzehnten jetzt ESC-Fan war, was? Das kann nicht sein. Aber wenn man dann ins Grübeln kommt und denkt, wir brauchen jetzt etwas anderes als die typischen NDR-Vorentscheide, dann kann ich es in einer gewissen Weise verstehen. Es wurde nicht begründet, aber stell dir doch mal vor, deine gewünschten 6 bis 8 Acts und dann wäre in einem der letzten Jahre Cage aufgetreten mit Golden Hour, hieß der Song. Die hätte doch in einer einmaligen Show hätte die mit großer Wahrscheinlichkeit aufgrund der stimmlichen Leistung schon alleine sehr, sehr viele Anrufe oder Jurywertungen bekommen, wäre zum ESC gefahren und dann hätte man vielleicht so diesen, ich nenne es An-Sophie-Moment gehabt, wo wirklich ein Mensch mit sehr, sehr viel Potenzial vielleicht einen Song auf die Bühne bringt, der so ein bisschen am ESC vorbei ist. Und ich glaube, das wollte man vermeiden, weil der Song war ja nun mal da. Ich glaube, alles andere hätte bei der Künstlerin schon gepasst. Und dann hat man sie ausgesiebt, um eben vielleicht zu vermeiden, dass Leute, die großes Potenzial in der Stimme sehen, sie zum ESC schicken und dann eine große Katastrophe passiert, was ich so ein bisschen vermute.
Das gehe ich auch ganz, ganz klar von aus. Andererseits denke ich mir dann immer, ich weiß ja den Song, ich bin mir ganz sicher, dass mindestens Stefan Raab diesen Song schon kannte in der Woche davor. Wieso lobe ich den Künstler dann in der Woche zuvor in höchsten Tönen auf Wolke 7, nur um zu wissen, dass er in der nächsten Show einen Song präsentieren wird, der absolut untauglich ist für den ESC? Also das finde ich so komisch, dieses ja, fand ich seltsam, muss ich sagen. Also da komme ich noch nicht so richtig mit klar, wie das gemacht worden ist. Ich verstehe es nicht so ganz. Also dieses Aufbauen von Künstlern, man merkt ja auch bei anderen, wo die ganze Zeit ein Push jurytechnisch da ist, dass man den Zuschauer dahin bekommen möchte, diesen Künstler oder diese Künstlerin zu unterstützen. Das verstehe ich auch absolut. Das gibt es ja seit Jahren in jeder Castingshow immer wieder. Nur ich kenne halt diese Songs. Und wenn ich von dem Künstler so überzeugt bin, dann sage ich, und es wirkt ja tatsächlich so, dass jeder der geschriebenen Songs, dass das alles die eingereichten Songs sind. So sollte es zumindest rüberkommen. Ist mein Empfinden gewesen. Wieso sage ich dann nicht, oh, ich bin jetzt von dir als Künstler so mega überzeugt, wir brauchen aber einen anderen Song.
Also im besten Falle, Johannes, ist das, was wir uns immer gewünscht haben, nämlich die Transparenz. Und dass man auch sagt, und in diesem Auswahlprozess, wenn man wirklich sagt, guck mal, so würden wir das auch hinter der Kulisse machen, ist, manchmal muss man auch jemanden gehen lassen, der einen nicht so guten Song präsentiert. Nicht so gut, will ich gar nicht sagen, sondern für dieses, für das
Untauglich für den
Vor,
ESC.
genau, für das Vorhaben, das man hat. Und trotzdem ja absolut verdient, dass man so eine Person vielleicht auch vorstellt. Ich habe sie jetzt auf Spotify abonniert und werde mich intensiv beschäftigen. Und wenn man als Künstler so eine Chance bekommt, dann finde ich das sehr gut. Vor allem, weil ja auch, kommen wir ja später auch noch zu, genug Hits jetzt auch dabei sind, die ESC-Potenzial haben. Aber eine Sache muss ich noch sagen, denn es ist nicht nur meine Lieblingskünstlerin rausgeflogen, sondern auch mein Lieblingslied. Ich war so ein bisschen verliebt in Claudie Junes If Jesus Saw What We Did Last Night. Habe ich mir im Vorfeld auf dem Weg nach Köln die ganze Zeit angehört. Habe ich auch viel Potenzial drin gesehen, zumindest in der Studioversion. Dann, wie das nachher umgesetzt wurde, da hätte man vielleicht noch mehr dran schrauben müssen. Aber dann bin ich so nachher ins Hotel gefahren und dachte, toll, jetzt ist die Künstlerin raus, die ich gut fand und auch das Lied.
Ja, aber das fand ich auch so schade, weil rein potenzialtechnisch fand ich die Sängerin grandios. Also weiß ich nicht. Also ich habe mir vielleicht auch ein bisschen anders das Konzept der Show vorgestellt. Ist, wie du sagst, vielleicht ist es einfach ein bisschen transparenter, dass so vor der Kamera überlegt worden ist, extra für den Zuschauer, um es ihm klar zu machen, wieso wer rausfliegt.
Und du merkst ja auch daran, dass wir jetzt gar nicht über das Konzept reden wollen, aber trotzdem schon immer rein driften. Es gibt Gesprächsstoff. Und das finde ich ja erstmal gut, dass dieser Song, dass dieser Vorentscheid auch mal von der anderen Seite beleuchtet werden kann, weil es anders ist. Das finde ich sehr, sehr gut. Aber wir wollten uns ja jetzt eigentlich mit was ganz anderem beschäftigen, nämlich jetzt übergehen in den Songcheck. Weil wir machen das ja regelmäßig auch, jedes Jahr eigentlich, wenn die Songs dann feststellen für das große Finale in Deutschland, dass wir uns dann einmal damit beschäftigen und gucken. Und das tatsächlich auf eine recht positive Art und Weise haben wir uns nachsagen lassen. Wenn wir uns den Song auf der ESC-Bühne vorstellen, was für Potenzial steckt da drin oder was könnte man sich vorstellen oder was wünschen wir uns auch, was dann auf der Bühne passiert. Und das machen wir in den nächsten 3 Folgen hier in unserem Podcast und gucken uns immer 3 der FinalistInnen an.
Genau, und heute beschäftigen wir uns mit The Great Leslie, Benjamin Bratz und mit Lisa.
Genau, das sind die ersten, die wir uns auserkoren haben. Wir schauen mal so ein bisschen drauf, welche Künstler wurden uns da vorgestellt und Hauptaugenmerk liegt natürlich auf dem Song, den wir jetzt in der Studio- und in der Live-Version kennen. Ich bin gehypt jetzt, geht's los.
Wir fangen an mit The Great Leslie.
Ja, The Great Leslie wurden uns gestern vorgestellt mit der Startnummer 13. Relativ zum Finale der Show gab es die Formation dann. Tolles Bühnenbild übrigens mit diesen Elementen, die von der Decke kamen. Das sah total cool aus. The Great Leslie ist eine 4-köpfige Formation, bestehend aus 3 Männern und einer Frau. Der Frontmann spricht Deutsch, er kommt nämlich aus der Schweiz, aus der Nähe von Basel übrigens.
Es passt ja dann wie Faust aufs Auge.
Das könnte zu einem Heimspiel werden, so im Gefühl. Die haben sich vor einigen Jahren, soweit ich weiß, kennengelernt und machen gemeinsam Musik. Die Musikrichtung könnte man beschreiben als, wir haben uns gerade schon drüber unterhalten, Indie-Rock.
Würde ich finden, dass es am meisten passt, ja.
Ja.
Und in ihrem Song, man hört irgendwo schon Parallelen, und das wurde auch in der Show erwähnt, so ein bisschen zu Franz Ferdinand, mit denen sie auf Tour gewesen sind.
Stimmt, das wurde dann ja auch nochmal, ich glaube, von Elton mit ins Spiel gebracht, wo dann auch in der Live-Show rauskam, dass sie mit Franz Ferdinand tatsächlich schon gespielt haben und auch scheinbar immer noch mit denen in Kontakt sind. Ist also eine Band, die relativ viel Erfahrung schon hat, gut rumgekommen ist, live performen kann. Das hat man natürlich auch gesehen. Das ist natürlich immer schwierig, wenn man über eine Band spricht, die dann das Ziel hat, bei einer Playback-Veranstaltung aufzutreten. Das finde ich immer so ein bisschen schade, gerade wenn einem wirklich gute Bands vorgestellt werden, die ja auch ihre Instrumente in Perfektion beherrschen. Und das übrigens auch noch mal an alle Bands, die da aufgetreten sind, mein Hut ab. Und auch in Kombination mit den Heavy Tones, das war zumindest jetzt in der Halle, da habe ich es ja dann mitbekommen, ein absolutes Erlebnis, dann zu sehen, wie die auch ihre Instrumente spielen und die Vocals saßen. Wunderbar, genauso war es bei The Great Leslie. Das Lied heißt These Days.
Wie ich finde, eine Nummer, die richtig schön nach vorne geht, das bringt einen direkt zum Mitwippen, selbst wenn man auf dem Sofa irgendwo sitzt oder sowas. Oder wie ich gestern halb liegt, es rüttelt einen so ein bisschen wach tatsächlich irgendwo. Es macht Spaß. Also es geht wirklich nach vorne.
Und gerade dieser Refrain, dieses im positiven Sinne gesehen bisschen abgehackte, das erinnert mich wirklich an Franz Ferdinand. Und gerade so an diese frühen Dinge oder sowas, die ich auch privat sehr gerne gehört habe.
So, da habe ich nämlich auch gedacht, das spricht dich doch auf jeden Fall an, oder?
Ja, ich glaube.
Kenne ich ja als Only jetzt seit gestern.
Ich glaube, rein so vom kompletten Musikgeschmack außerhalb des ESCs, ich sag zu einer Ballade ja auch nie nein, aber sonst trifft das genau meinen Geschmack, muss ich sagen.
Ja, Meinen tatsächlich nicht so wirklich, aber ich bin ja ESC-Fan und das bedeutet, dass man sich auf fremde, für einen selber fremde Musikrichtungen einlassen muss. Das hat in der Halle gestern wunderbar geklappt. Ich liebe dieses Bühnenbild, habe ich ja eingangs schon erwähnt, wo wirklich die Elemente von der Decke gekommen sind, so ein bisschen so ein Hausdach gebaut haben, das Ganze dann in schrillen Farben verziert, grün und lila und dazu auch die tolle Optik der Band, muss man sagen. Also die wirkten sehr, sehr harmonisch. Gleichzeitig hat aber jeder auch so eine eigene optische Komponente mit reingebracht, was ich total gut finde, weil der ESC ist ein visueller Contest. Also natürlich geht es viel um Klang und auch um Musik, aber wir gucken alle. Wir sagen ja auch, wir gucken den ESC. Ja. Und da muss auch optisch was geboten sein. Das bringt The Great Leslie auf jeden Fall mit.
Ja, weil es irgendwie auch so wirkt, jeder dieser Bandmitglieder hat visuell irgendwas ganz anderes. Es wäre nicht möglich, einen der Bandmitglieder mit dem anderen zu verwechseln, was ja durchaus auch mal bei Bands passieren kann. So, welchen meinst du denn jetzt überhaupt? Da ist es gar nicht die Frage. Ja. Vom Schlagzeuger bis zur Bassistin, dem Gitarristen, dem Sänger. Jeder hat irgendwo seine Aufgabe und sein Alleinstellungsmerkmal. Und das muss eine Band ja auch erstmal schaffen. Also das fand ich ganz großartig.
Ja, und ich glaube, um Alleinstellungsmerkmal geht es halt eben. Ne? Wir kennen ja noch nicht den ganzen Contest, also noch nicht jedes Land hat aktuell das Lied veröffentlicht. Mhm. Wenn du eine solche Formation dorthin schickst, was ja tatsächlich auch sein kann, einer von neun Finalisten, und du eine Sparte bedienst, die kein anderes Land zumindest in einer Perfektion beherrscht, Deutschland ist ja auch vorqualifiziert, fürs Finale, das heißt, wir werden den gewinnenden Act ja sowieso im Finale sehen. Und wenn du da so eine Nische bedienst und das richtig, richtig gut machst und da außer Konkurrenz läufst, weil alles andere sich in andere Nischen drubbelt oder eher der Mainstream ist, wenn man da zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, dann kann sowas sehr, sehr gut funktionieren, glaube ich.
Das glaube ich auch. Und bisher sehe ich keine andere Band, die diese Art von Musik tatsächlich transportiert in diesem Jahrgang. Also wenn ich mich zum Beispiel mal früher an Soft Engine aus Finnland erinnere, die hatten auch einen richtig guten Song da. Ich weiß gar nicht, wie viel da sie am Ende geworden sind, aber die haben halt auch diese Lücke erfüllt, obwohl ich The Great Leslie hier nochmal deutlich stärker finde, weil die einfach sehr sicher wirken in dem, was sie machen. So, jeder kann sich auf den anderen verlassen, jeder weiß, was er zu tun hat und es wirkt sehr professionell in einer positiven Art und Weise.
Ja, und ich glaube, das hat auch teilweise dazu geführt, dass sie eben auch ins Finale gekommen sind. Die sind sehr geschlossen, die sind eine richtige Formation, englischsprachig untereinander auch tatsächlich, was super ist für einen internationalen Event, um sich eben auch zu präsentieren. Da muss jetzt keiner noch Englisch lernen oder irgendwie sowas. Ne?
Aber auch nicht nur englischsprachig. Du hast denjenigen dabei, der das Heimspiel sozusagen hat, bestimmt auch medial Aufmerksamkeit der heimischen Presse in der Schweiz dann, wäre dir dann garantiert, plus drei Leute, wahrscheinlich er selber auch noch. Vier Leute, die dann wahrscheinlich das Ganze auf Englisch sehr, sehr gut moderieren können und in jegliches Medium sprechen können. Also das ist ja auch ein Vorteil. Ein Nachteil, den zum Beispiel immer wieder Aserbaidschan hat, wo der Künstler ganz, ganz häufig des Englischen nicht mächtig ist.
Ja, das Problem hätte man an dieser Stelle nicht. Es wäre also recht international aufgestellt. Ich finde, der Song, der hat, was ich jetzt auch so in der Halle mitbekommen habe, da sind etliche Leute auch während des Songs aufgestanden und haben getanzt. Also gerade wer sich da in seiner Musikrichtung auch angesprochen fühlt, ne, dann ist das ist ja dann ein tolles Erlebnis, wenn du das in so einer Halle auch hörst. Ja. Wenn man das multipliziert, dass man denkt, in Basel ist das ja eine unendlich große Halle, wenn du da die Leute auch mitziehst und auch so eine Energie entsteht. Das wäre großartig. Ich finde, der Act an sich bringt sehr, sehr viel mit. Das Lied auch, alles in Kombination, finde ich, so mal für den Anfang gesagt, das ein richtig rundes Gesamtpaket.
Ja, finde ich auch. Und deswegen kann ich auch gut verstehen, wieso sie ins Finale gekommen sind tatsächlich.
Ja, und wenn man jetzt überlegt, was könnte man auf der Bühne noch perfektionieren? Ich habe das ja jetzt nicht am TV-Bildschirm gesehen, sondern in der Halle. Ich würde auf jeden Fall Hauptaugenmerk auf den sehr charismatischen Sänger lenken. Also schöne nahe Aufnahmen, weil er ja auch den meisten Kameraanteil haben wird, weil er eben auch singt. Mhm. Und zwischendurch aber mit gutem Schnitt auf die anderen Bandmitglieder, sodass man auch wirklich die ganze Zeit halt eben auch im Blick hat, dass es eine Band ist.
Ja. Ja, das war tatsächlich im Schnitt, fand ich persönlich, sogar so auch zu sehen.
Ja.
Also es wurde jeder gezeigt sozusagen, aber man hatte trotzdem so das Hauptaugenmerk natürlich auf dem Sänger. Der Schnitt war schon ganz gut. ich weiß nicht, man muss natürlich immer für die Bühne irgendwo anpassen, was man hat. Und ich glaube, dass das Gleiche, was man jetzt gemacht hat, dass man das so auf der großen Bühne dann am Ende nicht so präsentieren kann, wie man es jetzt gemacht hat, sondern in einer bisschen abgewandelten Art und Weise, weil man diese Bühne ja auch füllen muss. Wie das gelingen kann, eine Band so gut auf einer Bühne zu präsentieren, ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren ja aus Finnland damals oder auch Måneskin, um den ganz großen Namen zu nennen, die den ESC gewonnen haben. Ich glaube, da gibt es genügend Beispiele für, wie man das machen kann, um trotzdem seinen eigenen Weg daran zu finden. Also ich glaube, dass man das schon gut schaffen kann. Und da man ja nur 4 Leute auf die Bühne stellt, hätte man für alle möglichen Leute mit Requisiten ja noch genügend Plätze frei.
Was wir auf jeden Fall jetzt schon sagen können ist, und das ist an The Great Leslie gerichtet, genießt den Auftritt beim Finale, egal was passiert. Ich werde übrigens auch wieder im Publikum sitzen und freue mich tatsächlich auch auf den Auftritt von The Great Leslie. Alles Gute, viel Erfolg beim Vorentscheid.
Viel Glück und viel Erfolg.
Und dann springen wir zur nächsten Künstlerin, über die wir sprechen. Wir sprechen nämlich jetzt über Lisa. Was mich ganz besonders freut, denn ich fand das Bühnenbild so schön beim Vorentscheid, muss ich gleich nochmal drüber sprechen, aber eben für alle, die das wissen wollen, wer ist überhaupt Lisa? Lisa ist, glaube ich, ich kann das jetzt nicht beschwören, aber ich glaube, eine der jüngsten Künstlerinnen im Vorentscheid, denn sie spricht noch ganz viel über ihr Kinderzimmer, in dem sie immer gesungen und YouTube-Videos gedreht hat. Da kommt also jetzt ganz viel junge Energie mit in den Vorentscheid. So habe ich das auch schon bei dieser Vorstellungsrunde wahrgenommen, wo ich übrigens sagen muss, das fand ich toll. Nur wenige Leute haben ESC-Lieder gesungen in der Vorstellungsrunde und Lisa hat Voila von Barbara Pravi gesungen.
Ja, das war irgendwo besonders, weil es ja wirklich auch ein sehr ESC-haftiger Song war. Also es war ja keine Eigeninterpretation, sondern es war sehr, wie auch Barbara Pravi diesen Song irgendwo interpretiert hat und gesungen hat. Es war ja wirklich so ein richtig klassisches Cover. Und das hätte ich mir teilweise häufiger gewünscht. Das fand ich ganz toll, dass Lisa das gemacht hat. Und diesen ESC-Cover aus der jüngeren Vergangenheit dann auch irgendwo gewählt hat.
Ja.
Das gefiel mir wirklich sehr gut.
Und das war wirklich eine tolle Leistung, stimmlich. Völlig zu Recht dann auch ins Halbfinale gewählt worden. Lisa bekommt ganz viel Unterstützung von ihrer Familie. Das sagt sie in jedem Interview, was ich total süß finde. Sie scheint ein Familienmensch zu sein. Hat eine Schwester oder generell auch eine Familie, die sie da sehr supportet. Sie ist durch Social Media, hat sie Reichweite bekommen, als sie angefangen hat zu singen. Und ist mittlerweile in Songwriting-Camps und hat mit dem Komponisten Thomas Stengard zusammengearbeitet. Der hat übrigens Only Teardrops damals mitkomponiert. Also ESC-Bezug, ESC-Bezug, ESC-Bezug. Was total cool ist.
Ja, ist ja interessant, dass da so ein Schreiber mit dabei ist, der schon so einen großen Erfolg beim ESC gehabt hat, ne? Ist ja immer noch ein Komponistenwettbewerb, wenn wir das auch komplett vergessen immer wieder.
Stimmt. Lisa hat allerdings, Komponistenwettbewerb apropos, ihren Song selber auch mitgeschrieben. Der heißt Lovers on Mars, den hat sie uns dann auch vorgestellt, mit tanzenden Astronauten, die da vom Himmel flogen. Da wurde ja Max Mutzke drunter vermutet.
Ja.
Ja, was sagst du zum Song?
Es ist so eine Radionummer, finde ich persönlich. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das bei den Radiostationen rauf und runter laufen könnte. Ohne dass der Otto Normalverbraucher weiß, dass das ein ESC-Song oder ein potenzieller ESC-Song wirklich ist. Weil der, glaube ich, wirklich sehr angenehm klingend ist. Also dass das für viele Ohren ein sehr angenehmes, wohliges Gefühl schaffen könnte.
Ich finde erstmal alleine im Einspielfilm hat mich das sehr gepackt. Die Message, die der Song hat, ne, das finde ich immer toll. Das ist auch etwas, was beim ESC ja auch ganz oft präsentiert wird. Menschen, die sich dafür einsetzen, dass die Liebe immer gewinnt und auch egal zwischen wem halt diese Liebe entsteht. Das hat Lisa ja im Einspielfilm auch gesagt, dass man die Liebe feiern und zulassen soll und dass niemandem der wahren großen Liebe im Weg stehen soll. Es ist ja ein Thema, was ganz oft auch beim ESC vorkommt. Und ich finde, wenn einem das so wichtig ist, dass man einen ganzen Song darüber schreibt und den dann ins Rennen schickt, das finde ich großartig. Da bin ich sofort mit im Boot. Ich finde die Metapher auch dann schön, Lovers on Mars. Und in dieser...
Und da muss ich tatsächlich übrigens kurz einhaken, ja. Bernhard. Ich habe tatsächlich über diese Textzeile so ein bisschen nachgedacht. Das kann man ja sehr unterschiedlich interpretieren, ne? Also von, ich weiß nicht, ob sie schon irgendwie gesagt hat, welche Interpretation sie dafür hat, von Gründung einer neuen Kolonie auf dem Mars, dass man sozusagen die ersten Menschen dort sind und eine Kolonie gründen möchte, gleichzeitig mit Familie etc. Drum und dran, bis hin zu, es gibt keinen Weg zurück vom Mars, es ist egal, solange du bei mir bist oder sowas. Und mir sind noch ein paar eingefallen, also es ist sehr interessant. Oder auch diese Ausweglosigkeit des Gedankengangs, wir fliegen zusammen auf den Mars und sind dort alleine und wir wissen gar nicht, wie das wird und sonst was. Hauptsache, wir sind zusammen. Schon spannend irgendwo.
Gott, du bist ja so ein, hast ja wahrscheinlich die ganzen letzten Stunden nur interpretiert, Johannes. Aber das ist natürlich toll, wenn, wenn du ungefähr die Bedeutung des Songs weißt, aber auch selber dich da so ein bisschen reinträumen kannst. Weil ich denke mir, ja, meine Interpretation ist auch scheißegal, was die anderen sagen. Zur Not sind nur wir beide dann auf dem Mars. Komm.
Auch interessant.
Weg mit den anderen. So denke ich.
Wenn die Erde untergeht, wir beide sind auf dem Mars. Hauptsache, wir beide sind gerettet.
Nee, Johannes, du auch nicht. Also ich habe das auch im Studio, als ich es mir angeguckt habe, als einen sehr zarten Song und auch einen sehr emotionalen Song wahrgenommen. Und ich finde, auch mit ESC-Bezug, es ist so eine Prise Lena drin beim Auftreten von Lisa, dieses sehr jugendliche und dieses, sie war, hat komplettes Glück ausgestrahlt auf der Bühne, das fand ich toll. Und von der Komposition her, ich weiß nicht, ob nur ich das so sehe, aber ist es nicht auch so ein bisschen 2022 Snap von Rosalind mit drin?
Oh, mit diesem, ja, das habe ich auch gedacht. Ne? So Satellite mit vermischt mit Rosalinds Snap, ja. Und gleichzeitig greift man mit dem Lovers on Mars dieses ganze Stefan Raab Astronautending wieder auf Satellite, Lovers on Mars.
Siehst du, das ist schon so ein rundes Ding. Und ich denke mir, das ist ein Thema, was ja durchaus auch schwer ist, ne? Wenn es um Liebe geht, die vielleicht auch gar nicht auf so einfachen Füßen steht, aber dann so leicht auf der Bühne umgesetzt. Das hat mich schon irgendwie gepackt. Und ich denke mir so, ja, und auch bitte auf der ESC-Bühne sollte dieses Lied gewählt werden. Auch bitte Astronauten, die da rumfliegen. Man weiß ja, seit Kate Miller-Heidke mit Zero Gravity, man kann mit einfachen Mitteln auch ganz tolle Effekte dann am Fernseher zaubern. Ist großartig. Und ich glaube tatsächlich, vielleicht wird dieses Lied auch ein bisschen unterschätzt, weil es so eingängig und radiomäßig ist. Und das ist wieder die Parallele, die ich dann zu Snap ziehe. Mhm. Ich glaube, in diesem Lied steckt ganz, ganz viel Potenzial. Vielleicht in einer hohen Wertung im Finale, vielleicht aber auch, und das ist ja auch immer wichtig, im Nachhinein, ob Radios das spielen, ob es gestreamt wird, ob es vielleicht auch viral gehen kann, weil es ja wirklich sehr, 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 sehr süß und eingängig ist.
Und ich finde, man behält diesen Song im Kopf. Also ob es der Lieblingssong ist oder nicht aus diesem Starterfeld von neuen Leuten, ich glaube trotzdem, dass jeder dann diesen Song, dieses Lovers on Mars, trotzdem irgendwie im Kopf behalten wird. Und das ist das Faszinierende daran. Und das meine ich jetzt positiv. Also gleichzeitig, wenn es dann aber noch dieser Lieblingssong von einem ist, ich glaube, dann feiert man das komplett ab, weil du es direkt beim ersten Mal mitsingen kannst. Also das hat was.
Ja, und es spricht, glaube ich, auch eine sehr junge Zielgruppe an. Und ich bin mit am gespanntesten bei diesem Song, wie letztendlich die Publikumswertung dann aussieht. Bei manchen bilde ich mir ja ein, dass ich das schon voraussagen kann. Mhm. Also was weiß ich, wird sich unten, mittel oder relativ weit oben platzieren.
Ja.
Und hier weiß ich es überhaupt nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Meine Daumen sind gedrückt. Ich bin Fan. Aber ich weiß gar nicht, wie das Publikum diesen Song annehmen wird. Ich glaube tatsächlich, dass wir nachher überrascht werden und dass es relativ gut ankommt.
Wie du sagst, das ist eine der größten Überraschungen, glaube ich, die wir da haben. Sowohl wie Lisa selber auch beim Publikum ankommen wird, als auch wie dieser Song ankommen wird. Geht er völlig unter die Räder oder ist der größte von ganz oben? Also ich glaube, dass der alle Möglichkeiten in diese Richtung hat.
Ja, also darauf können wir sehr gespannt sein. Ist für mich ist für mich eine der größten Fragezeichen-Komponenten und die braucht man ja in einem Vorentscheid. Es muss spannend werden und Lisa trägt mit Lovers on Mars dazu bei. Und Lisa, wenn du das hörst, viel, 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 viel Glück am kommenden Samstag. Meine Daumen sind gedrückt Und ja, an alle Lovers on Mars, schöne Grüße.
Liebe Grüße und viel Glück. Kommen wir nun zu unserem letzten Kandidaten für heute. Und das ist Benjamin Bratz. Benjamin Bratz ist 24 Jahre alt, kommt aus Hagen ursprünglich und studiert Komposition von Popmusik. Wenn man so seine Songs hört, muss man allerdings sagen, klingt es, als wenn er allerdings irgendwo in so eine Zeitkapsel getreten ist und die Popmusik der 70er Jahre studiert. Und das meine ich nicht negativ. Man fühlt sich wirklich mit ihm, der sehr jung noch ist, selber, der diese Zeit in den 70er Jahren gar nicht erlebt hat, wir ja auch nicht, aber wie in diese Zeit zurückversetzt, als wenn man irgendwo in so einer Zeitreisekapsel gewesen ist. Und tatsächlich klingen seine Songs auch so. Also wenn man jetzt sagen würde, ey, den haben die Beatles irgendwo auf einer B-Seite noch rumliegen gehabt und zumindest irgendwo, dieser Song ist in den 70er Jahren aufgenommen worden als Testversion dafür oder sowas, wird man sofort glauben. Also man hat eine ganz, ganz interessante Zielgruppe, die man hier anspricht, die Liebhaber der 70er.
Ja, und wenn man das Ganze noch in den Kontext setzt, wir befinden uns ja in einer Fernsehshow, wo man sehr, sehr viele verschiedene musikalische Komponenten abbilden will. Und nicht nur musikalisch, sondern auch optisch und von den verschiedenen Charakteren, die die Künstler eben auch mitbringen, finde ich Benjamin Bratz ist so eine wichtige Komponente, weil er sich so dermaßen von den anderen Menschen unterscheidet, auf eine ganz, ganz positive Art und Weise. Alle Menschen sind unterschiedlich in ihrer Persönlichkeit und wie sie das auch optisch widerspiegeln. Und ich finde das großartig, dass Benjamin in diesem Teilnehmerfeld ist und dort halt auch eben die Musik präsentiert, die ich ihm aber zu 100% einfach nur abnehme. Ne?
Ja, er ist ja auch so gestylt. Also er könnte so, es gab dieses Bild, was sie gezeigt haben mit dem jungen Olaf Scholz. Wir nehmen übrigens heute am Tag der Bundestagswahl auf, also dementsprechend einen Tag nach der Halbfinalshow. Interessant, hoffentlich sieht er nicht aus wie Olaf Scholz in 30 Jahren, hoffe ich für ihn.
Also wenn Olaf Scholz, der wird ja bald wieder mehr Zeit haben wahrscheinlich, diese Aufnahme dann im Nachhinein hört, Olaf,
komm, nimm's, das war nicht so gemeint. Du hast auch einen stressigen Job gehabt, nimm's nicht so übel. Wahrscheinlich würden wir dann alle so aussehen, wenn wir den Job gehabt hätten und hätten machen müssen.
Ja, ich sehe ja manchmal schon so aus, wenn ich nach dem Podcasten mit dir komme,
ne? Soll das etwa heißen, dass es mit mir anstrengend zu podcasten?
Ach, sollen wir jetzt in die Details gehen oder lieber mal über Benjamin
sprechen? Lass uns weiter über Benjamin sprechen. Sein Song heißt nämlich Like You Love Me und ich finde, es ist ein sehr charmanter Song. Ich fand auch den Start, den er so gehabt hat mit dem Sitzen im Publikum. Es schafft so eine intime Atmosphäre irgendwo. Und das gelingt dem Song grandios. Also man könnte sich genauso gut vorstellen, dass er dem einem vorspielt. Der sitzt am Lagerfeuer oder in der kleinen Kommune aus den 70ern und singt diesen Song nur für die paar Zuhörer und schafft es aber vor einem riesigen Publikum, das zu erzeugen, finde ich, ist immer ganz, ganz interessant, wenn das ein Künstler kann.
Ja, und das ist auch, wenn man jetzt wieder den ESC-Bezug dazu nimmt. Ne? Ich kenne das von ganz vielen Leuten, die nur einmal im Jahr zum ESC einschalten. Die erwarten dann Feuerwerk, Tänzer, nackte Tatsachen, hätte ich jetzt fast gesagt. auf jeden Fall etwas, was einem so laut ins Auge und ins Ohr springt, dass man sagt, das ist der ESC. Aber das Geheimnis des ESC ist ja, diese gibt's, diese Trash-Acts und so weiter. Und
die muss es auch geben.
Die muss es geben, aber versteckt zwischen diesen gibt es immer wieder ganz schöne, dezente Songs und auch Künstler, die das auf einer riesigen Bühne so toll umsetzen können. Und ich habe die Vermutung, dass Benjamin das in Basel auch könnte. Mhm. Zwischen all diesen bunten Menschen und wir wissen ja mittlerweile auch sehr sexualisierte Frauen, die dann da auch auftreten werden. Wenn man dazwischen jemanden hat, der sehr authentisch seinen eigenen Song mit wenig Requisite und mit viel Licht und mit einer tollen Kameraführung präsentiert, dann ist das etwas, was sehr, sehr, sehr auffallen wird, obwohl es eher leise ist.
Genau, und das sind ja dann teilweise Songs. Also unabhängig davon, dass der Song in ganz andere Richtung ist, hat mich das so ein bisschen an Tom Dice erinnert, der damals mit Me and My Guitar, ich glaube, Dritter wurde.
Oh, war das nicht auch im Lena-Jahr sogar?
Ja, ich meine. Das war ein Song, der eigentlich total ruhig war, total entspannt war. Ich mochte den sehr gerne. Der stach damit heraus, dass er genau das Gegenteil war von allen anderen. Er war nicht laut, er war nicht schrill, er war nicht topmodern. Er war einfach da und hat diesen intimen Moment kreiert. Und ich glaube, das kann auch ein Benjamin, dass er diesen intimen Moment zwischen Kant und Ich komme kreieren könnte.
Ja, und genau das braucht man ja eben, ne? Verschiedene Genres, die auch abgebildet werden und auch Lieder, die auf den ersten Blick, wo man vielleicht sagt, okay, das zum ESC und dann hört man es und dann versteht man es, gerade auch in so einer Live-Show, wo man sich dann auch einen Künstler ansieht, der sich einfach unterscheidet von den anderen und dann merkt, wir müssen ja genau die Lücke füllen, damit wir die Aufmerksamkeit bekommen. Und da, finde ich, spielt das alles sehr, sehr gut zusammen. Künstler und Song und die Umsetzung und es hat alles, aber trotz dieser tollen Komponenten hat es immer noch was Bescheidenes.
Tatsächlich, genau das ist es ja. Es ist nicht so großkotzig. Man nimmt es ihm komplett ab. Es ist so authentisch, wie er das präsentiert. Und das macht es, finde ich, sehr sympathisch.
Ja, denn es wird immer eine Katastrophe beim ESC, wenn du merkst, es verbiegt sich gerade jemand für die Quote oder weil ihm das jemand geraten hat oder weil ihm gesagt hat, geh doch mal einen Schritt nach links und mach eine Drehung, obwohl man sich gar nicht drehen kann oder weil man nicht tanzen kann oder sowas.
Ja. Ne?
Und wenn man einem Künstler die Freiheit lässt zu sagen, geh mit deiner eigenen Authentizität auf die Bühne, dann hast du den Grundstock dafür gelegt. Und genau da an dieser Stelle sehe ich das Potenzial.
Das glaube ich auch. Und gerade in dieser Kombination des Jahrgangs oder sowas, wo wir das noch gar nicht haben, finde ich, wäre das sehr passend.
Ja, also könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
Dann wünschen wir Benjamin viel, viel Glück für die Finalrunde und vielleicht sieht man sich dann ja in Basel.
Oder ich sehe ihn ja schon nächste Woche dann wieder, dann grüße ich ihn mal. Benjamin, wenn du das hörst, viel, viel Erfolg.
So, das war's schon wieder mit den Künstlern, Bernhard, und mit unserer kleinen, aber feinen Folge übers ESC-Halbfinale und den ersten Ausblick auf die Songs fürs Finale.
Genau, mir fallen bestimmt noch ganz viele andere Themen ein, was das Halbfinale betrifft, können wir in den kommenden zwei Folgen ja noch besprechen. Kommen alle hintereinander jetzt, an jedem Tag eine. Drei Songs haben wir jetzt schon besprochen, sechs fehlen noch, die teilen wir auf zwei Folgen. Und dann melden wir uns schon morgen wieder bei euch, dürft ihr sehr, sehr gerne reinhören. Und dann bequatschen wir alles, was heute noch gefehlt hat und gucken uns an, wer denn noch wohl Potenzial hätte, zum ESC zu fahren. Freue ich mich riesig drauf.
Ich mich auch. Dann schaut doch gerne mal bei uns auf den sozialen Netzwerken vorbei, wie zum Beispiel TikTok.
Oder YouTube.
Oder Instagram.
Genau, da könnt ihr uns finden und ja, aktuelle Neuigkeiten zum ESC erfahren und natürlich auch gerne in andere Podcast-Folgen reinhören.
Oder schaut da auch gerne mal. Bernhard hat zum Beispiel jetzt im Halbfinale ganz viel an Stories gepostet bei Instagram, weil er ja vor Ort war. Sehr interessant, schaut da gerne dann mal rein.
Ich bin die Außenreporterin.
Genau, Bernhard ist nächsten Samstag, also jetzt diesen kommenden, unsere Außenreporterin in Köln, Hürth.
Genau, während Johannes wieder auf dem Sofa liegt und die Tonqualität dann am Fernsehapparat überprüft. Das haben wir hier gerecht aufgeteilt.
Nächstes Jahr ändern wir das.
Ja, ist doch kein Problem.
Ja. Ja. Nächstes Jahr machen wir beide eine Außenreporterin.
Ja.
Ja.
Ist das schon versprochen, Johannes?
Ja, ich denke schon.
Tipptopp.
Dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen. Also, bis dahin.
Bis morgen und auf Wiederhören. Thank you.